Jetzt schauen wir mal, ob die Mikros so ungefähr. Klingt das gut?
Achtung, Achtung. Heute Abend eine grande Filme, eine Filme tedesco. Con Gucci Lovinger, Sepp Lovinger, Grete Lovinger, Beppo Bremer und Kurt Großkurt. Titolo: Willst du ewige Jungfrau bleiben? Ich wiederhole. Hier ist die Lagerleitung von Kaorle. Hier ist die, gut.
Welches Lager in Kaorle?
Am Strand. Nicht klar, es war nicht politisch kein Gefangenenlager, sondern er hat das gesagt. Das war ein italienisch-österreichischer Pfarrer und der hat ein Kino betrieben, ein Open-Air-Kino in Kaorle am Strand.
Bleiben Sie so weit hinten sitzen?
Nein, ich, wo wir wollen.
Also, ja, dann ist gut, nur nicht zu weit.
Also kann ich nicht viel nach hinten gehen, also wenig Bewegung.
Sie können sich dazwischen bewegen, eine Pause machen, ja, und dann wieder nach
vorne kommen. Also dann haben wir... Ja.
Aber jetzt im Ernst,
was ja,
war,
im
das,
Ernst,
was
im
war
Ernst.
Das für ein Kino?
Ein Open Air, also das hat ein Freilichtkino für die Sommerfrischler, die dort waren am Strand. Und da gab es deutsche Filme oder österreichische, das war ein österreichischer, nicht? Wollen Sie ewige Jungfrau bleiben? Ist nicht so wichtig. Es ist nicht wichtig.
Das klingt so, als wäre das einer der Urlaube gewesen, wo Sie mit Ihren Eltern waren. Oder war das danach?
Nein, das war schon mit den Eltern, ja.
Weil Sie beschrieben haben, dass Sie mit dem VW Käfer viel herumgereist sind damals.
Ja, VW Käfer. Und mein Platz war hinten, also hinter der hinteren Bank. Ja. Da gibt es noch so ein kleines, so wie für kleine Koffer. Und da bin ich drin gesessen, denn vor... diesem hinteren letzten Möglichkeit, wo eigentlich nur Gepäck hineingehört, war auf der hinteren Bank alles, was wir im Urlaub gebraucht haben. Denn wir haben gezeltet, meine Eltern. Wir sind in einem Zwei-Mann-Zelt durch Europa gefahren.
Und also warum war das Zeug nicht im Kofferraum und Sie?
Weil das zu wenig Platz war, sondern das war auf der hinteren Bank, weil da war Mehl und Zug, alles, was ein Mensch braucht, um Camping zu machen und nicht weiß, wie es in den Gegenden, wo sie jetzt hinfahren, zum Einkaufen geht, ja. Und mir hat das sehr gut gefallen, weil das war nur ein Fenster, ein geteiltes Fenster im VW. Und ich habe sehr gut gesehen und hatte so einen, ich habe immer gedacht, ich sitze auf einem Masten in einem Schiff und das ist mein Ausguck.
Hat Sie das geheilt davon, je wieder campen zu fahren?
Nein. Das hat mich überhaupt nicht geheilt, sondern ich bin mehrere Jahre mit meinen Eltern. Eine andere Möglichkeit gab es nicht. Und wie ich älter geworden bin, also 13, 14, da wusste ich, dass das eine Notwendigkeit war. Wir hatten das Geld nicht dazu. Und das Wunderbare war, mein Vater, der ein Alemanne war, hat immer zu meiner Mutter gesagt, Mitzi, mir lebe im Urlaub billiger als zu Hause. Und deshalb, weil wir eben alles dabei hatten und eben in dem Zwei-Mann-Zelt, das war nicht schlecht, weil es waren nur zwei Neckermann-Luftmatratzen da, nicht dreiteilig, sondern halt zweiteilig. Und in der Mitte, was ich gewohnt war von meinen Großeltern, als ich noch viel, viel kleiner war damals, war ich in der Mitte und durfte da immer in der Mitte schlafen. Und so war ich bei meinen erwachsenen Eltern als Halberwachsener auch in der Mitte 4 Wochen. Ja, meine Eltern waren in der Zeit, glaube ich, ziemlich arm oder wie auch immer. Nicht arm im Sinne von kein Geld, sondern arm im Sinne von ihrer Beziehung. Wir hatten da auf der linken Seite, das hat mein Vater gesagt, das wäre nicht schlecht, einen österreichischen Wimpel. Ja, rot-weiß-rot und wir waren überall willkommen. Ja. Der Schwarz-Rot-Gold war nicht so willkommen. Das hat sich dann irgendwann mal, aber da bin ich längst kein Zelter mehr gewesen, gedreht auch. Nicht? Das
und jetzt wieder gedreht. Also man, ja, schon.
Ja?
Ja, also weiß nicht, ob Sie die Erfahrung nicht machen, aber man ist schon als Österreicherin wesentlich willkommener als Deutsche.
Jetzt momentan?
Ja, also schon die letzten Jahre.
Ja, die letzten Jahre, seit man halt weiß, was für eine Führungsmacht Deutschland ist. Und ich glaube, dass man da diese Macht unglaublich überschätzt.
Wirklich?
Ja, das glaube ich ganz stark. Was soll eine Macht, die keine Möglichkeiten hat, irgendetwas, wenn es hart auf hart kommt, durchzusetzen? Das soll mir mal jemand erklären.
Nein, es ist vielleicht die Macht, die man, weil man ja die dahinter nicht sieht, logischerweise das, was man sieht, hält man dann auch für das Schuldige, Mächtige oder Verantwortliche. Ja.
Also ich halte die Bundesrepublik Deutschland für einen der demokratischsten Staaten, die es gibt auf der Welt, mit den beiden Kammern sozusagen, dem Bundesrat und Bundestag, mit dem Bundesverfassungsgericht. Das ist eine sehr, sehr abgesicherte demokratische Veranstaltung, Deutschland. Dass das im Wirtschaftlichen vielleicht deshalb nicht immer so funktioniert, weil natürlich da schon die großen Haie, die es jedenfalls in Europa gibt, herumschwimmen. Und da wird einiges sicherlich halt, wie es halt in der Wirtschaft zugeht. Aber wenn man die Politik anschaut, dann sind den Politikern, den sogenannten Mächtigen, schon ziemliche Grenzen gesetzt. Und die werden auch gelegentlich ausgedrückt durch eben gerade, was ich sagte, Bundesverfassungsgericht und so weiter. Also ich finde schon, dass wenn man im Deutschen Bundestag herumsitzt und zuhört, geht es ein bisschen anders zu als im Nationalrat. Ich will das gar nicht wertend sagen, weil auch der Nationalrat hat etwas Heimeliges und manchmal habe ich das Gefühl, ich sitze im Gemeinderat in Altaussee. Aber macht ja nichts. Ja? Wahrscheinlich haben wir nicht so große Probleme wie ein so großes Land mit so großem Einfluss und einer so überschätzten Pharma, wie das Deutschland hat. Stellen Sie mal vor, wenn da irgendwas wäre, gerade jetzt in diesen brenzligen Zeiten. Ja, es ist ja nicht so, dass wir eigentlich so lachend herumsitzen können, sondern es schaut für mein Gefühl ziemlich, ziemlich arg aus auf der Welt. Ja. Und ich kann nicht sagen, dass ich das nur für so Muskelspiele halte von den Großmächten. Und eines ist klar, in der jetzigen Auseinandersetzung zwischen Ost und West wissen wir das ganz genau, was damals schon gewesen wäre, vor Jahrzehnten. In der Zeit des Kalten Kriegs, der Kriegsschauplatz sind wir. Und deshalb finde ich es gut, wenn, mein Gott, wenn wir unsere Stimme erheben, nur hier in diesem netten Raum, hier in der Küche oder in einem Doppelzimmer oder wie es heißt, haben wir wenig Macht. Ne? Wir können uns austauschen.
Aber wo kann man die Macht ausüben?
Wenn man seine Stimme erhebt? In uns schon. Naja, die Stimme können Sie schon erheben, wenn Sie nur, ich rate jedem, wenn er sie erhebt, soll er sich sehr gut überlegen, was er sagt, wie er es sagt, warum er es sagen will, denn es wird ihm schaden. Und es ist jeder davor zu bewahren, dass er etwas sagt, wo er nachher das Gefühl hat, oh, das hat mir jetzt geschadet. Also man muss, wenn man wirklich mitmachen will, egal auf welcher Ebene, da muss man sagen, na, das Bankelto wird grün gestrichen, bin für grün, und wenn es dann rot gestrichen wird, dann muss man nicht beleidigt sein, dann hat man es halt nicht geschafft. Und wenn es einem dann schadet, weil die Mehrheit plötzlich eben rot ist, sagen wir mal, ich meine jetzt keine existierenden Parteien oder politischen Farben, dann muss man das einstecken, ja. Also ich kenne sehr viele Leute, die unglaublich viel reden und auch kurz vor Entschlüssen stehen, besonders in einer Solidarität, sei sie noch so klein oder groß, und dann sind die sicher, da machen wir was und machen eigentlich nichts, sondern sind beruhigt, dass sie darüber gesprochen haben. Und manchmal gehöre auch ich dazu, aber ungern. Ich geniere mich dann danach, aber weil man manchmal, das ist mir natürlich Kraft fortgeschrittenen Alters immer weniger passiert, ich die Dinge schon mir gut überlege, die ich anderen mitteilen möchte. Ja. Auch vor allen Dingen auch dort, wo das für mich lebenswichtig ist, im Theater. Das ist ein Forum.
Aber gerade im Theater haben Sie ja beschränkte Möglichkeiten, oder? Weil der Text ist der Text, die Interpretation, über die kann man reden.
Also erst einmal kann man sich ja die Stücke aussuchen. Also das jedenfalls ist mir in meinem Leben weitgehend und die Rollen weitens gelungen. Und das andere ist, Sie brauchen, glaube ich, schon, oder so stelle ich es mir schon seit meinen Anfängen vor, ein Bild dahinter, also das Bild der Welt, Ihr Bild der Welt, Ihre Haltung zu den Menschen. Und ich will da nicht zu pathetisch werden, aber ich denke, mein Bild ist so, dass ich auf jeden Fall, egal welche Rolle ich spiele und in welchem Stück das stattfindet, auf der Seite derer bin, die nicht auf der Butterseite sind und die nicht die Gewinner sind und denen es nicht gut geht und die kein Geld haben und die irgendwie halt nicht so zurechtkommen können aufgrund der Umstände. Ja? Also das ist unbedingt notwendig. Also ich bin auf der Seite der Minderheit grundsätzlich. Und das heißt nicht, dass ich glaube, dass die Minderheit immer recht hat, aber die Mehrheit hat ja sowieso die Mehrheit und da brauche ich mich nicht drum kümmern, stimmt auch nicht ganz. Man muss sich ja oft um die, die in der Mehrheit sind, kümmern, indem man ihnen sagt, dass es Minderheitenrechte gibt und auf die müssen wir bestehen. Und dazu gibt es das, was ich als meine Religion empfinde, obwohl ich auch andersweitig manchmal mich engagiere für mich selbst, im Sinne von Glauben und so weiter, ja. Zuversicht für das, was sein wird, wenn denn was sein wird.
Was sind die Werte Ihrer Religion?
Meiner Religion, dass ich unbedingt, egal was ich gerade temporär darüber denke, über meinen Weg oder meinen hoffnungsvollen Weg, den ich vielleicht mal bestreiten kann, weil ich bin, was den Glauben anbelangt, in keiner Weise abgeschlossen. Ja. Aber eines weiß ich, keine Partei, keine Religionsgemeinschaft ist für mich akzeptabel, die nicht in der Lage ist, die Werte, die Meinungen und den Glauben anderer gelten zu lassen. Ja, wenn es sein muss, sogar zu fördern.
Aber damit kann man sich getrost keiner Religion, die es gibt, anschließen.
Das muss ja auch nicht sein. Denn wie wunderbar, ich weiß nicht, ob es der jetzige Papst gesagt hat, aber wahrscheinlich haben es schon 100 vor ihm gesagt, die nicht bekannt waren. Der Papst, der Gott ist ja nicht buddhistisch oder ist nicht katholisch oder evangelisch. Ja, das muss auch jemand, der einer Glaubensrichtung oder einer Religion ergeben ist oder angehört, zugeben. Mhm. Und wenn das nicht der Fall ist, dann ist es schade. Also finden tun wir es in uns. Und es schadet nicht, da gelegentlich einen Besuch in der Kirche zu machen oder mit Gleichgesinnten darüber zu reden, ja, oder die Geschichte Jesu zu verbreiten und an diese Geschichte zu glauben. Und selbst wenn es noch oder immer wieder mal nur ein Märchen ist.
Ja, weil das, was Sie gesagt haben, also es war irgendwie so in den letzten Monaten sowieso klar, dass, also wenn man als Frau in dieser Welt lebt, dann ist man in jeder der gängigen großen Religionen kein gleichwertig angesehenes Mitglied.
Falsch, natürlich falsch. Aber was soll ich sagen? Nein, ja, nicht eben. Sie haben, sondern ja. Das ist falsch natürlich.
Und insofern ja. ist es für mich, also egal, ob ich glaube oder nicht, aber wenn ich als Mensch dort nicht angenommen wäre, was soll ich dann dort?
Vollkommen richtig, das ist vollkommen richtig. Ich auf meiner Suche, ja, schließe mich natürlich immer wieder und wahrscheinlich am liebsten in der Glaubensrichtung an, in der ich aufgewachsen bin. Ich kann nichts dafür, das ist wie Muttermilch. Ja. Ich bin altersehr aufgewachsen. Unsere Pfarrer waren untadelige Mitglieder in der Gesellschaft und auch wenn man gelegentlich vielleicht gesagt, der hat irgendwie was oder Batscherl oder ein uneheliches Kind, das hat mich schon als Jugendlicher nicht gestört. Ja. Sondern ich habe das alles genommen als eine Möglichkeit, darüber nachzudenken. Und ich denke noch immer.
Ich fand es sehr spannend, den Mephisto wiederzusehen, weil das tatsächlich von all dem, was die Geschichte erzählt, ein Film ist, der nicht alt geworden ist. Auch wenn er schon, ja, 81, das ist schon eine ziemliche Zeit. Aber wenn man nochmal drüber redet oder sich das anschaut, mit wem man sich, also kann man sich die Frage stellen, darf man sich als Künstler überhaupt mit der Politik ins Bett legen? Also wie weit darf man sich einlassen? Inwieweit muss man nicht immer quasi aufmerksam in der Opposition sein und sich die Macht von außen anschauen? Und inwieweit darf man sich darauf einlassen, weil es wem auch immer was bringt?
Na, erstens mal darf man sich mit der Politik auf gar keinen Fall einlassen, es sei denn, dass man im Austausch ist, im Dialog. Ja, aber so, dass man sich unterordnet, würde ich sagen, auf gar keinen Fall.
Ist denn das kulturpolitisch?
Bitte?
Wie ist denn das kulturpolitisch?
Kulturpolitisch würde ich es sagen, schauen Sie, ich würde gern von Kulturpolitikern Geld bekommen, um arbeiten zu können, damit ich sie kritisieren kann. Also das erwarte ich geradezu. Ich habe es noch nie in Anspruch nehmen müssen, weil es einfach so gegangen ist, die Produktionen, die ich gemacht habe und andere Leute mir dabei geholfen haben oder finanziert haben oder wie auch immer. Das ist klar. Also gerade die Kulturpolitiker müssten ja eigentlich die allertollsten Hechte sein. Denn das ist ja das, was, das habe ich eingangs gesagt, wirklich meine Religion ist. Dafür bin ich zu Hause, in der Literatur, im Theater, in der Musik, in der Oper. Also das, was zunächst mal völlig überflüssig für normale Menschen erscheint, obwohl das auch nicht stimmt. Es gibt ja Laienbühnen genug und Jugendorchester und alles. Also Kultur gibt es ja seitdem die Leute Kultur gibt es, seit die Leute ihre Toten beerdigen, sagen wir mal. Ja, und ein kleines Blumenl drauflegen oder einen Stein drauf und so. Ja. Und da bin ich dabei und bin immer saumäßig froh, dass ich das, das habe ich nicht geschafft, sondern das ist wirklich zwar ein sehr früher Wunsch von mir gewesen, ohne genau zu wissen, wo es hingehen soll, aber da bin ich jetzt dabei und es war für mich kein Schaden.
Würden Sie, es gibt ja oft so diese Personenkomitees, wo ich mich oft frage, warum geht ein Künstler in einem Personenkomitee, um einen Politiker oder eine Politikerin zu unterstützen?
Würde ich gern machen. Das würde ich gern machen. Ich habe es aber nie gemacht, ja, weil ich ja nicht gefragt werde als Klaus-Maria Brandauer, ja, sondern als der ich geworden bin im Sinne einer Karriere, ja, und darauf pfeife ich. Ja. Ich möchte mich selbst auf die Gefahr hin, dass ich da Leuten manchmal Unrecht tue, ja. Aber natürlich habe ich auch da oder dort vielleicht mal Flagge gezeigt, aber nicht, dass ich einen Menschen jetzt unterstütze, sondern dass ich, was weiß ich, wenn was Schlimmes passiert und man eigentlich eher den Menschen und den zeigt, dass man, wenn also Ausländer verunglimpft werden oder Leute zu Tode kommen, dass man denen zeigt, dass man da ist, ja, und zu ihnen gehört oder sich für sie interessiert und wenn es sein muss, auch natürlich für sie verantwortlich fühlt, ja. Oder mit ihnen leidet, das reicht. Das ist das Erste, hätte ich gar nicht sagen müssen. Mit ihnen leidet, mit ihnen fühlt. Das andere ist doch eh schon alles viel zu viel, ja. Geschwätz eigentlich. Ich muss mich sehr konzentrieren, weil ich manchmal so uferlos werde in solchen Gesprächen, weil ich durch viele Journalisten, ich will sagen, auch gute, echt verhunzt worden bin. Nicht? Man redet dann so schnell daher und ich sehe, wir wollen tiefer gehen. Da müsste man eigentlich lange schweigen.
Sie können schweigen.
Große Pause.
Ja, ich halte das sehr gut aus. Gut, ich habe gelesen, Sie nicht.
Naja, ich bin ungeduldig, aber ich, übrigens, wenn Sie ein bisschen was von mir wissen, als Theaterschauspieler oder so, und wenn nicht, kommen Sie mal vorbei. Ich glaube, was ich am liebsten mache in meiner Arbeit ist Schweigen und Nachdenken. Ich glaube nicht, dass Aktion das Wichtigste ist, sondern zuhören und also mein Ideal wäre, das sage ich auch schon als junger Schauspieler gesagt, dass man einen Monolog, nehmen wir Hamlet, irgendeinen von den 8 Monologen, nicht spricht, sondern ihn nur denkt und wenn die Leute damit was anfangen können, dann kann ich aufhören. dann ist es gar nicht mehr nötig.
Ja, es ist ja letztlich auch im Film nicht anders. Also
besonders, natürlich.
Ja, man schreibt Menschen einen Dialog und im allerbesten Falle beim Dreh lässt man ihn weg.
Auch das.
Oder im Schnitt dann und erzählt es über die Blicke der beiden Personen.
Ich habe einen Film gemacht mit meinem Freund Lajos Koltai, dem bedeutenden Kameramann von Sabo, weil wir immer gesagt haben, eigentlich wird zu viel geredet in den Filmen. Machen wir mal einen Film, wo nur dann gesprochen wird, wenn man es in Bildern nicht mehr ausdrücken kann. Und das hat lange gedauert und dann haben wir uns entschlossen, diesen Georg Elser-Film zu machen. Ja.
Da haben Sie, das war einerseits Ihr Debüt als, Regisseur und ja. Sie haben aber auch selber die Hauptrolle gespielt. Ja. Da wollte ich Sie neben dem, was Sie mir jetzt gerade erzählen, auch noch fragen, wie man das denn organisatorisch überhaupt macht.
Also es gab 100, vielleicht 110 Sätze in dem ganzen Film. Ja. Wer das nicht will, dass man spielt und inszeniert im Film, der hat recht. Ja, warum nicht? Also das kann eine Meinung sein. Ich dachte in diesem Film, das geht schon und im Film geht es überhaupt natürlich besser als am Theater, weil ich kann mir die Muster anschauen. Ich kann die Dinge wiederholen. Und dieser Georg Elser war eigentlich wichtig, dass er irgendwie nichts Besonderes ist, sondern eher ein Niemand, einer unter vielen. Und es war ja oft so bei den Dreharbeiten, dass ich habe gearbeitet und wenn gerade etwas nicht ging oder wenn es nicht funktioniert hat, dann habe ich meine Szene gespielt. Ich war meistens im Kostüm da hinter der Kamera beim Koltai und bin da hineingegangen, weil ich gedacht habe, wie spielt man so jemand? Überhaupt nicht. Wie man natürlich im Film, glaube ich, überhaupt nicht zu spielen hat. Wer nicht behauptet, dass wenn er den Napoleon spielt, er nicht der Napoleon ist, nur für diese Zeit der Dreharbeiten und dann wird man ja das Produkt sehen. Der hat gar keine Chance. Ja? Nicht, dass Maske nicht auch eine Möglichkeit ist oder jemanden älter machen, jemanden jünger machen, aber es nutzt alle Maske nichts, wenn sie nicht diese Figur gedanklich so für sich entdeckt haben. Ja, in ihr träumen können. Ich weiß schon, dass das die Arbeit dorthin ist ein höchst technischer Vorgang. Ja? Mhm. Aber ohne dieses, wie soll ich sagen, zweite Gesicht, dass das ihre werden muss, dieses zweite Gehör, ja, der Körper, funktioniert das nicht. Die Behauptung ist im Film alles.
Warum haben Sie sich damals eigentlich entschieden, diese Rolle zu spielen, beziehungsweise dann den Film zu machen? Das ist ja, glaube ich, auch nicht ganz auf Ihrem alleinigen Mist gewachsen, von dem Hitler-Attentäter, weil das ist ja die Rolle gewesen, also für alle, die Figur nicht so kennen.
Der Film ist nicht auf meinem Mist gewachsen und auch nicht das Drehbuch, das war ein amerikanisches Buch, wo der Krieg erst 1951 aufgehört hat und so weiter, also wie halt die Amerikaner gelegentlich sind und wir haben dann das halt zurechtgerückt und diese Figur hat mir einen riesen Eindruck gemacht, denn wenn Sie denken, dass 42 Attentate auf Hitler seit 1928 verübt wurden und jedes hätte oder fast jedes hätte tödlich sein müssen und ist jedes Mal davon gekommen. Ja? Das ist schon eine faszinierende Geschichte im letzten Jahrhundert mit einem Menschen, dass der immer wieder unversehrt oder fast unversehrt herauskommt und dass er Gegner hat, kräftige Gegner, die Stalin heißen oder Churchill heißen, der Hitler, das kann man verkraften, das kann auch der Hitler verkraften. Aber dass plötzlich sich herausstellt, dass ein einfacher Uhrmacher, wie soll man sagen, Dilettant, eigentlich Schreiner, plötzlich der Feind ist, ja, denn beinahe um 8 Minuten, ja, wenn ich gerade am nächsten Tag Generalstabssitzung gewesen wäre wegen dem Überfall auf Benelux und Frankreich und er früher das verlassen hätte, der Hitler, dann hätte es vielleicht funktioniert. Also, und dieser Georg Elser, der hat mich interessiert, sehr sogar. Ich habe mal einen Film gesehen, der faszinierend war, auch über ihn, von Edgar Reitz. Und im Fernsehen, einen Fernsehfilm. Und es war so großartig. Und Gott sei Dank, damals schon, als ich den gedreht habe, 20 Jahre her, dass ich mich nochmal drüber getraut habe. Und vor allen Dingen wegen eines Satzes. Der hat am Schluss gesagt, war ja aus, jetzt habe ich es mal vergessen, aber es fällt mir gleich wieder ein. Einer muss es ja machen. Ja, also sozusagen den Tyrannenmord. Ja. Und das stimmt. Im Endeffekt muss sich eigentlich jeder, der sich an die Öffentlichkeit wagt, um etwas zu bewegen und womöglich so etwas wie sogar in Kauf zu nehmen, dass er jemand umbringen muss, weil er das für richtig hält und für besser für die Zukunft der Menschen, ja, der muss das in Kauf nehmen, dass es nicht gelingt. Ja. Ich sage jetzt nicht, dass jeder, der gegen irgendetwas ist und auf die Straße demonstrieren geht, damit rechnen muss oder können muss, dass, gut, dann bin ich halt tot. Das muss nicht sein, weil sonst kriegen wir überhaupt gar keine Attacken mehr gegen die Regierungen und gegen die Mächtigen hin. Aber im Ernstfall ist es natürlich so. Ja. Also ich, auch wenn ich mir jetzt so zuhöre, denke ich mir, hör mal zu, wo hast du dein Leben je eingesetzt? Natürlich, ich glaube, nie für eine Idee. Gott sei Dank musste ich es nicht, sagen wir mal so. Und ich weiß natürlich nicht, das habe ich auch bei dem Film, bei all diesen drei Filmen, die ich mit Sabo gemacht habe, immer gesagt, was hätte ich getan in der Zeit? Und da kann ich nur sagen, ich weiß es nicht. Und außerdem ist es auch zu spät, darüber nachzudenken. Und deshalb bin ich auch überhaupt kein Freund derer, die 70 Jahre nach Hitler gegen Hitler sind. Ja? Also das sind keine Themen mehr. Da gibt's ganz andere. Ja. Ich bin auch irgendwie dagegen, dass man heute jeden, der irgendwie rechts, äußerst rechts und schrecklich rechts agiert und denkt und fühlt, so gleich als Nazi abzutun. Die haben wir nicht mehr. Ja. Wir haben sie nicht mehr. Sondern das ist in dem Moment, wo man so einen Stempel drauf drückt, ja, ist die Sache sofort 70 Jahre zurück. Und man muss sich womöglich nicht mehr kümmern. Und es wird ad acta gelegt. Nein, das sind Menschen, die heute mit uns leben und die es gilt, aufzuklären, zu beeinflussen. Immer wieder Versuche zu machen. Ja. Das ist ja überhaupt die Krux der Geschichte, dass man heute Sachen ankocht und dann vergisst man sie. Hätte man von Anfang an die Europäische Union, ich bin ein begeisterter, glühender Anhänger. Ja. Weil ich schon von Kindesbeinen, muss ich sagen, also als 10-, 12-, 13-Jähriger durch meinen Vater, der hoch interessiert war an Geschichte und Politik, mitbekommen hat, dass die Geschichte von de Gasperi und Adenauer und Schumann und so weiter eine tolle Möglichkeit ist. Ja. Die Vereinigten Staaten von Europa. Ja. Also dass das irgendwie ein Projekt ist, dem man sich verschreiben muss. Und das habe ich auch natürlich im Schlepptau meines Vaters und anderer Freunde von meinem Vater, dem habe ich mich wirklich verschrieben.
Und als Kind haben Sie ja das noch ein bisschen monarchistischer gesehen. Da haben Sie das deutsch-amerikanische Kaiserreich
gegründet. Ja, ich habe bemerkt, dass Deutschland und Österreich und so, also die Staaten, deren Sprache ich spreche, am Boden lagen und habe gedacht, die ganz großen Kaiser sind also die Amerikaner. Und dann habe ich als Junge bereits also gedacht, ich werde der Kaiser vom deutsch-amerikanischen Kaiserreich. Und warum? Weil ich ein Buch bekommen habe. Ich weiß nicht, warum ich das bekommen habe. Es war sicherlich viel zu früh von Ich, Kaiser und Gott von Seram. Ja? Und das war, und ich hatte auch Vasallen und Untertanen. Ja? Das war damals in Grenzach in Deutschland. Ich war ja nach, als ich in die Volksschule kam.
Ich habe aber gelesen, das waren nur Mädchen, die da ja, Untertanen
stimmt.
waren.
Ja, das wollte ich unterschlagen. Aber das stimmt, ja, Renate. Mäule und die Birgit und so weiter und die Möschel. Ja, manche waren fesch und manche waren sehr gescheit. Also
Sie haben damals auf die Frauen gesetzt, in diesem Königreich.
Bis heute. Bis heute. Wie bei Burgund, Weiber standen neben ihm. Und das macht mir auch große Freude.
Diese Zeit in Deutschland war ja, ich denke, man muss schon auch sehr schmerzhaft gewesen sein, weil sie ja eigentlich ihr ganzes Kinderherz im Bad Aussee hatten, bei den Großeltern. Und dann mussten sie eigentlich mit dem Vater und der Mutter, der dann gekommen ist aus der französischen Kriegsgefangenschaft, den hatten sie ja vorher gar nicht gekannt. Nein. Also es war ein fremder Mensch und dann sind sie in dieses fremde Land gegangen. Das war sicher nicht so einfach.
Ja, die haben mich gestohlen. Meine Eltern richtig gehend gestohlen. Also meine Mutter war ja da, aber eines Tages eben kam ein Mann, der mir eine sehr merkwürdige bayerische Lederhose gebracht hat, die mir erst 10 Jahre später wirklich gepasst hat, wo man halt hineinwachsen soll. Braune Schuhe und eine Lokomotive aus Sardinenbüchsen, die eine Gefangenschaft halt so verarbeitet hat. Und für mich war natürlich mein Vater mein Odat, also mein Opa, der Hans Brandauer. Und ich soll ihm auch gesagt haben, mir kauft meine Schuhe mein Odat. Also das war sicher für ihn nicht fein und für mich heute, selbst wenn ich es jetzt spreche, auch nicht, dass man so zurückgestoßen wird von seinem Sohn, der ja immerhin schon ein paar Jahre alt war, 5 also nicht mehr ein Baby. Und ich hatte ja keine Ahnung, dass er nicht freiwillig in den Krieg gegangen ist.
Hat Ihre Mutter eigentlich von ihrem Vater nichts erzählt vorher, oder?
Doch, natürlich. Ich habe sogar Briefe geschrieben, obwohl am Anfang wusste man nicht Briefe, also so Karten und liebe Grüße und dein Bussi, dein Klausi, ja. Aber das erst, ich glaube 47 hat das, oder 46 hat das angefangen. Da war ich natürlich noch nicht so klar. Aber später habe ich natürlich in dem Jahr, wo er nur zweimal über die grüne Grenze, damals war ja Österreich und Deutschland noch nicht für jeden überbrückbar, die Grenze, ist er halt über die grüne Grenze gekommen und da war schon ein, zweimal da. Aber da er schnell wieder wegging, wurde das für mich nicht wichtig, ja. Und das war so eine homogene Geschichte, die Familie Hans Brandauer in Puchen der 83, ja, mit Patriarchen und vor allen Dingen dieses Haus, ein Schloss. Und je älter ich wurde, desto kleiner ist das Häusl halt worden, also mit zweistöckig. Und war halt nicht mehr ein Schloss, aber das war fantastisch, ja. Und und dann wurde ich einfach da weggerissen von einer Sprache, die ich halt gern gehört habe, von den Freunden, vom Tigerl, von der Katz, ein richtiger, richtiger, ein Tiger, ja, der dann einmal beim Bügeln bei der Oma ins Kabel gebissen hat und dann, schrecklich, ja, genau, das hat ihn so gezogen und natürlich, er wurde wieder, aber nie mehr so richtig und er hat dann keine Mäuse und keinen Maulwurf mehr gebracht. Und so, der Tiger. Naja, und dann fahren wir mit einem Raddampfer über den Bodensee und der Paradies ist eine Tomate und so weiter und die Leute sprechen ganz anders. Das war schlimm. Es war wirklich, wirklich schlimm.
Und da haben Sie dann eigentlich die ganze Jugend auch verbracht?
In Deutschland? Also zuerst kam ich nach Grenzach, was einen großen Vorteil hatte. Verwandte von meinem Vater. Mein Vater ist in Basel geboren, obwohl er Deutscher ist. Denn sein Vater war angestellt, da gibt es einen neutralen Bahnhof, nämlich den Badischen Bahnhof Basel. Das ist deutsches Gebiet. Das ist aber nur, weil sonst könnten die nicht um die Ecke fahren, ja, von der Bodenseelinie Richtung Basel. Da müssen sie über die Ecke nach Lörrach. Und deshalb gibt's dort einen Bahnhof, war schon 100 Jahre, ja, heute noch. Und dort war der Zollvorsteher, der hat sich um den Zoll gekümmert. Und aus diesem Grund ist mein Vater in Basel geboren, ja. Und ich war sehr schweizophil. Jetzt habe ich einen Sprung gemacht. Das sage ich, können wir ja nochmal zurückkommen. Und dann waren unsere Verwandten in Basel. Und da hinüberzukommen, Toblerone, Suchard und so weiter. Ja. Und dann die Traditionen, die Hemli-Klunker, also die Fasnachtsgeschichten, die es in Basel gibt, eine ganz entrische, furchtbar schreckliche, hexenartige Fasnacht haben die dort. Ja. Das hat mich auch sehr beeindruckt. So das Getrommel, nicht so wie in Südamerika, nicht so wie in Brasilien mit der Lebensfreude, sondern eher so als geht man in das Dunkle und eines Tages ist man dann eben und man Styx, Hades und so weiter. Ja. Ja. Und trotzdem hat es den Vorteil gehabt, dass ich mit meinem Vater, der eben sich für die Schweiz interessiert hat, als junger Bursch schon, 7, 8 Jahre, fast alle Pässe, Simplon und Furka und Gotthard Pässe in der Schweiz kennengelernt habe. Überall waren wir mit ihm und es war eben ein Land, in dem es fantastisch sauber war, keine kaputten Häuser, nichts zerbombt. Ja, es war wie ein Paradies.
Es war schön, wie Sie in dem Buch, das ist übrigens, es ist schade, dass es das nicht mehr zu kaufen gibt, das gibt es nur mehr in der Bibliothek, bleiben tue ich mir nicht. Und das ist, ich fand ein bisschen, dass es wie ein Kinderbuch ist, auch vielleicht wegen dem großen Druck. Ich fand es sehr, wissen Sie, was ich meine?
Es ist, das ist der Verlag Jugend und Volk.
Deswegen. Nein, aber es liest sich irgendwie so, ich weiß nicht, es hat was sehr, es ist nicht, also es ist nicht das, was man sich unter einer Künstlerbiografie erwartet. Es ist sehr privat, es ist, wie soll ich sagen, es ist nicht prätentiös, es ist nicht zu viel über Theater, also es ist so eine schöne Mischung. Und dort beschreiben Sie auch sehr schön, wie es Ihnen dann ging als Vater, sehr viel später dann mit Ihrem Sohn. Da gibt es auch diesen schönen Briefwechsel, den Sie reinschreiben. Und dass Sie darüber Ihren Vater so viel besser verstanden haben. Also dieses Zurückblicken darauf, dass man es anders machen wollte und dann natürlich vieles auch wieder so macht. Haben Sie sich damit versöhnt?
Naja, ich weiß natürlich mittlerweile, dass das jedem passiert. Wir nehmen uns was vor, die Fehler des Vaters oder der Mutter und so weiter nicht zu machen. Das kommt mir auf gar keinen Fall. Das werde ich nie. Und dann sind es halt andere Fehler und manchmal sogar dieselben. Und ich glaube, der Sache entkommen wir nicht.
Mit dem großen Unterschied, und das ist wahrscheinlich, ich weiß es nicht, aber ich glaube schon eine Generationenfrage, dass Sie mit Ihrem Sohn sehr viel mehr gesprochen haben. Aber auf der anderen Seite haben Sie erzählt, Sie waren doch mit Ihrem Vater doch viel unterwegs. Wurde da nicht viel geredet?
Oh ja, aber das, was er geredet hat, war auch sehr interessant. Und es handelt sich meistens über die Geschichte der Stadt, in der wir gerade sind und wie das mit den Schweizern ist und manches sehr, sehr viel Politisches, Gesellschaftspolitisches hat er mir immer natürlich auch mitgegeben. Und er hat gesagt, du, das ist ein Land, in dem man vier Sprachen spricht, also Deutsch, Italienisch und Französisch und Rätoromanisch. Und so muss das sein und das Wichtigste ist, dass man Sprachen lernt. Also er hat eigentlich als eingefleischter Sozialdemokrat, der übrigens auch mein Großvater, also mein mütterlicherseits war, das waren hochinteressante Gespräche, wie ich dann etwas älter wurde, auf dem Balkon in Altaussee, wenn die zwei gestritten haben miteinander über ihre gemeinsame Überzeugung. Also ich...
Das heißt, es wurde viel geredet, aber weniger ein Dialog mit Ihnen.
Ja, es wurde mitgeteilt, ja, es wurde auch gespielt, aber meistens nur vorm Schlafengehen. Da kam der große Brockhaus und da musste, weiß ich, die Gestirne und was da oben ist und da war dann noch ganz am Anfang, hat er immer in den Mond, siehst du, und hier und Punkt, die Strich und fertig ist das Mondgesicht, damit ich langsam mit der Sache was anzufangen, denn was Cassiopeia, also das interessiert mich ja als Neunjähriger, Zehnjähriger noch nicht so sehr. Ja. Also ich hatte ein Riesenglück, wenn ich das jetzt so zurückschaue, mit meinen Großeltern natürlich und meinen Eltern und war wirklich behütet. Und was ich sehr strapaziere immer wieder, wenn ich mal wieder mit anderen zusammenkomme, dass ich bis heute, jedenfalls damals ganz besonders, liebend überschätzt wurde. Ja, also von meiner Mutter sowieso, weil da konnte ich alles und das machte alles. Und wenn ich gesagt hätte, ich werde Rechtsanwalt, was ich nie gesagt habe, oder ich werde Lokomotivführer, hätte ich das auch. Nein, ich habe das alles nicht gesagt, sondern ich habe seit meinem 6. Lebensjahr gesagt, ich werde Schauspieler. Weil ich den Struppelpeter in der 1. Klasse gespielt habe, so lange Finger und so weiter. Und meine Mutter hat natürlich gleich zu dem Direktor dort, Stör hieß der, Emil Stör, netter Mann. Also, Maison, der wird auf jeden Fall mehr ein Schauspieler. Ja? Und mein Vater, der alte Mann, hat dann gesagt, langsam mit Sie, langsam. Ja? Und ja, na, das wird er. Also das klingt jetzt alles natürlich genauso, wie vielleicht auch manches in dem Buch ist. Aber noch was zu dem Buch. Schreiben wollte ich ein Buch, nachdem wir die drei Filme gemacht haben über unsere mitteleuropäische Vergangenheit. Nicht in der Reihenfolge haben wir es gedreht, aber jetzt kann man sagen, Oberst Redl, Hannussen, Mephisto, ja. Dass ich das Gefühl hatte, übrigens, ich bin auf kaum was stolz in meinem Berufsleben, aber da war ich schon sehr gern dabei. Das war eine hinreißende Geschichte, die drei Filme mit den Sabo und mit all den Leuten, die daran gearbeitet haben. Aber ich habe mir gedacht, nach der Filmerei, wen erreichen wir eigentlich? Wir erreichen die, die sowieso unserer Meinung sind. Die gehen da rein. Und die anderen gehen da nicht rein, weil da sieht man Hakenkreuz und da sieht man also Krieg und Nazis und das schon damals hing das den Leuten den Hals raus, obwohl wir zwar in der Endphase, aber doch noch im Kalten Krieg waren, ja, und unbedingt es klarstellen mussten, wie stehen wir zu unserer Vergangenheit, damit wir eine Gegenwart und eine Zukunft haben. Also das war der Auftrag dieser Sache, ja, von einem moralisch hochstehenden Menschen, der Istvan Sabo heißt, ja. Und der sich das getraut hat, damals in Ungarn zu drehen.
Aber immerhin, weil Sie sagen, wen erreichen wir? Immerhin hat der Film, also immerhin hat Mephisto einen Oscar gewonnen und Oberst Redl war dann auch nochmal nominiert für den Auslands-Oscar.
Auch Hannussen.
Und das, ja. Ich meine, das ist ja schon eine.
Na schon, das ist aber. Das
eine
ist,
große. Ja. Sichtbarkeit, die man dem Film damit gegeben hat,
in oder? Fachkreisen und natürlich auch, der hat viele Besucher gehabt auf der ganzen Welt, immer wieder, weil ich meine, mit einem James Bond mit 550 Millionen Zuschauern im Schlepptau von Sean Connery als fünftes Rad am Wagen, da hat man schon eine andere Öffentlichkeit. Ja, das ist dann die Filmkarriere, die man macht. Aber ich will das eine gegen das andere überhaupt nicht ausspielen, ganz im Gegenteil.
Das eine ermöglicht ja auch auf das andere.
Ja, das hat es ja auch gebracht, das stimmt, ja. Also, und ich wollte eben ein Buch schreiben über dieses Dilemma, in dem wir sind, ja. Denn wenn Sie an ein Theaterstück denken, Against the War in Vietnam, ja, dann geht auch keiner rein, ja, dann kommen die Leute und feiern sich, dass sie gegen den Krieg in Vietnam sind und das war's dann irgendwie und fühlen sich als, das ist ja überhaupt diese Ghettobildung, ja. Mensch, wir sind großartig, die machen wir fertig, wir werden die Zukunft. Das ist.
Aber das ist in jeder Kunstgattung, ist wirklich schwierig. Also im Theater ist es immer so die Frage, da ist es noch offensichtlicher, weil da sieht man ja, wer kommt und das ist der abgeschlossene Raum. Und also wie kriegt man quasi ein breiteres Theaterpublikum? Im Film weiß man leider dann schon gar nicht mehr. Also man weiß es an den Zahlen dann, wer schaut sich's an oder nicht. Aber die Frage so quasi, wie breit kann Kunst überhaupt Menschen erreichen? Ich weiß auch gar nicht, ob das die Aufgabe ist.
Dass Kunst die Menschen erreichen
muss? In einem großen Maße, ob das überhaupt möglich ist.
Doch. Doch? Natürlich. Das ist die Aufgabe von uns. Das ist, also wir sind ja nicht la pour la, wir sind ja nicht für uns selber auf der Welt in unserer Arbeit und uns selber, weil wir es machen, zur Genüge.
Na, das also schon, aber schon so wie Sie gesagt haben, also in Mephisto, da gehen dann schon die Leute hinein, aber es sind nicht die, wo sie sich wünschen, dass man dann einen Zugang kriegt, sondern die eh schon wissen, was man für eine Haltung hat und selber diese Haltung teilen.
Es müssen die Leute hineingehen, die mit dem, was wir da vorzeigen, einverstanden sind und das verbreitern, indem sie das den anderen weitererzählen. Das ist so, wie wenn man die Kundschaft bittet, wenn sie es gut finden, sagen sie es bitte weiter. Mhm. Also das heißt, es hätte ja immer mehr wachsen müssen. Aber sie wachsen ja, wenn sie den Film hernehmen, nicht mit solchen Filmen im Sinne von Karriere, sondern natürlich mit den anderen, mit den Unterhaltungsfilmen, mit den leichteren und mit den Blockbusters.
Ja. Auf der anderen Seite nimmt man sich dann, wollte ich Sie auch fragen, also wie Sie dazu stehen, nimmt man sich dann logischerweise bekannte Namen, Schauspieler und Schauspielerinnen, die man in ein Projekt hineinholt, in der Hoffnung, und das funktioniert ja dann oft auch, einen schwierigeren Stoff dann auch vielen Leuten zugänglich zu machen.
Ja, also das ist ja eh gut. Also ich habe, da hat man ja nichts dagegen einzuwenden. Ja. Außerdem, das klingt jetzt so, als wäre ich unzufrieden mit diesen Sachen. Ganz im Gegenteil, ich habe im Theater niemals so viel Publikum gehabt als in den Filmen, die ich gemacht habe. Obwohl es vielleicht günstiger gewesen wäre, dass man andere Filme macht, solche, die viel mehr Leute erreichen. Und da ich das ja ein-, zweimal auch gemacht habe, bin ich ja keineswegs unglücklich und habe ja eine gute Mischung getroffen. Ja. Sondern mir geht es ganz einfach darum, dass ich bemerke, dass ein Film natürlich all das nicht wirklich kann, nämlich den direkten Zugang zum Jetzt und Hier und Heute. Ja, also nochmal auf Europa zurückzukommen. Kinder, ihr könnt's euch nicht in der Regierung, egal in welchem Land das in Europa ist, leisten, zu sagen, Europa ist an allem schuld und das ist ganz schrecklich. Wie soll's da zusammenwachsen, damit ihr euer eigenes Süppchen im Land jeweils sagen, ja, leider geht's uns nicht so gut, weil Europa ist an allem schuld. Das ist kein Zusammenwachsen. Das ist ja so, wie man denn die eigenen fantastischen Gedanken immer und die Idee torpediert. Also, das wäre das Wichtige, dass wir da einfach mehr darauf achten, dass wir von denen, die uns vorstehen, fordert, uns zu erklären, die Vorteile. Und zwar nicht die, die es eh wissen. Mir braucht man es nicht mehr erklären. Obwohl manchmal vielleicht doch.
Haben Sie Ihre Entscheidungen immer so klar getroffen, wie zum Beispiel zu sagen, ich möchte nicht in Amerika hauptsächlich leben und arbeiten?
Nein. Also.
Weil das war ja schon, ich nehme an, das war wahrscheinlich eine Option, oder?
Ja, natürlich, aber die Option habe ich nicht einmal eine Sekunde wirklich ernst genommen, sondern das Entscheidende war, dass ich gesagt habe, ich lebe im 20. Jahrhundert. Und es ist zwar eine ziemliche Reise, früher bin ich mit der Alia, die kam also von Jordanien herauf und in Wien war Zwischenstopp, da bin ich eingestiegen, dann war in Chicago ein Zwischenstopp und durfte niemand zusteigen, da wurde nur getankt und dann war ich in Los Angeles. Gut, es hat 14 Stunden gedauert und wenn es sein musste, war ich 3 Tage später in Wien und habe am Abend Hamlet gespielt. Es hat mir riesige Freude gemacht und im Gegenteil, ich habe das fast herausgefordert. Ja. Also diese wilde Zeit, das war wirklich sehr, sehr schön. Ich konnte natürlich nicht im Wirtshaus rumsitzen, ich konnte mir nicht die Nächte um die Ohren hauen, sondern ich war zwischen Filmerei, egal wo auf der Welt, und eben dem Burgtheater, damals war es Hamlet, habe ich das gespielt und fand das eine unglaubliche Gleichzeitigkeit. Ja, es hat mir flattiert, es hat mich beflügelt und es war sehr fein. Aber ich wollte jetzt, wie angenehm das Leben auch in Los Angeles gewesen wäre, wo es mir gut gefallen hat, war in New York und da habe ich auch noch.
Haben Sie immer noch die Wohnung?
Ja, ja.
Wirklich?
Ja.
Also einen größeren Kontrast als Alter See und New York kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Aber vielleicht macht es das auch aus.
Naja, ich auch in Altaussee. Altaussee finde ich natürlich noch toller, weil ich New York kenne. Und weil ich was von der Welt kenne. Und natürlich ist auch das nicht eine Behauptung, sondern das ist ein Wunsch. Ich weiß, wenn die Kirchenglocken läuten oder wenn eine Musik anfängt, das ist eine Beerdigung. Und ich weiß auch ganz genau, wer im Sarg liegt. Von den 2000 Zuschauer hätte ich beinahe gesagt, von den 2000 Leute, die Menschen, die in Altaussee wohnen. Und ich denke mir schon die ganze Zeit, und ich habe es nie mehr korrigiert, obwohl das einfältig ist. Eines Tages werde auch ich da und liegt dam, bam, param, dim, tada und so weiter. Und die werden genauso laut hinten, ich sage ja, genau so steht der Vier und kostet ja innen, wie wir damals auf dem Lose gesessen sind. Also das ist alles Heimat, ja. Und Heimat ist etwas, wo ich geniere mich manchmal so dafür, ja. Aber Heimat ist etwas, das mich begeistert. Letzte Woche war ich nach Wochen wieder mal aus See, bin mit Leuten zusammengesessen und der sagte eine Ding und kannst dir ein Viertel neu erinnern und sofort auch Leute, die ich eigentlich nicht so gut kenne, sondern weiß halt, dass wir da sehr sind. Und man hat sofort ein Gefühl des Zusammengehörens, und dazu gehört jetzt nicht unbedingt, dass jeder sich die Hucke voll säuft oder literweise Bier abstürzt, sondern, und es kommen Gespräche zustande, holperig natürlich doch, aber irgendwie, und dann hat man das Gefühl, da gehöre ich her. Und es ist sehr, sehr angenehm. Und nach einiger Zeit, einfach weil ich schon meine Ausflüge in die Welt gemacht habe, denke ich mir, jetzt wird es aber wieder Zeit und gehen wir weiter. Und immer wieder dorthin, wo es einem auch gefällt. Ja.
Diese unglaubliche Gleichzeitigkeit von am Theater zu spielen, Filme zu machen, kommt ja dann auch noch dazu. Ich meine, Sie hatten ja eine Familie. Sie hatten ein Kind und Ihre erste Frau damals, ich meine, die auch gearbeitet hat. Wann habt ihr euch überhaupt gesehen?
Na, oft. Nein, aber sicher. Naja, natürlich. Nein, das erstens mal ist es ja beim Film nicht so, dass man nichts sagen kann. Also ich habe 3,5 Monate in Kenia gedreht. Wochenende war ich sowieso da, weil ich Hamlet gespielt habe.
Genau, das frage ich.
Naja, gut, aber ich war schon zu Hause.
Oder im Burgtheater, oder?
Naja, aber wir haben uns natürlich schon gesehen. Oder man hat gesagt, ich hätte sie gelegentlich auch nicht so oft gesehen, weil sie in Südtirol gedreht hat und ich eben dort oder da war, ja. Aber wir hatten schon unser Leben zusammen, täglich, ja, sekündlich würde ich sagen, mit großem Vergnügen, 10 Jahre oder 15 Jahre. Also es ist nicht so schlecht gewesen, sich ab und zu mal nicht so zu sehen. Aber ich übrigens hatte das Gefühl, dass wir immer zusammen sind, ja. Also,
weil das war ja damals auch, da gab es ja noch kein Internet, also man hat jetzt nicht geskypt oder so.
Die Rechnungen waren hoch vom Telefon.
Ja. Und mit Ihrem Sohn, also wie haben Sie das geregelt? Ich meine, Sie sind so wahnsinnig früh Vater geworden. Das ist ja, ist ja auch irgendwie so eine Geschichte, wo ich mir denke, da will jemand jetzt so hinaus in die Welt, hat ganz viel vor mit Theater und Schauspieler werden. Verliebt sich in eine Frau, die auch viel vorhat, weil sie Filme machen möchte, und dann ist ein Kind da und das ganz schnell.
Ja, Karin war 17 und ich 19. Und das wird
wie, wie habt ihr das besprochen? Also war ganz klar.
Wir haben
klar,
nichts besprochen, wir haben ein Kind gekriegt.
Und naja,
dann setzt man sich halt durch und sagt, ich habe gesagt, wir heiraten. Und schön, dass die Eltern und die Eltern von ihr das auch unterstützt haben und mitgetragen haben.
Was hat denn ihre Mutter damals gesagt?
Heiraten, sofort.
Das war das Einzige.
Also ja, naja, zuerst hat sie furchtbar geschimpft. Meine Mutter war sehr aufbrausend und wie kann das sein, Mutti? Also, ja, dann war eine Schwierigkeit, dass ich ich habe die deutsche und die österreichische Staatsbürgerschaft und ich musste dann eine Erlaubnis bekommen, um zu heiraten, weil wir noch nicht volljährig waren. Volljährig war man damals mit 21 Jahren. Und dann musste ich zur Fürsorgerin gehen und dann hat sie gesagt, wie kommt das? Jetzt sage ich, das möchte ich Ihnen jetzt nicht erklären, und komische Fragen gestellt, und ich habe die einfach stehen lassen, und wir haben aber keine Entlassung aus der väterlichen Gewalt, das war notwendig, also dass man einfach die Berechtigung bekommt, nicht? Und dann habe ich dem damaligen Außenminister Heinrich von Brentano, der war Außenminister, und habe ich einen Brief geschrieben, dass ich auf die deutsche Staatsbürgerschaft verzichte, wenn man mich nicht heiraten lässt. Der Brief wurde nie beantwortet und da bin ich halt aus See. Und mein Großvater, der Hans Brandauer, hat sich erinnert, dass er eingesperrt war, mal in der Nazi-Zeit mit dem Gerichtsrat Kittel vom Bezirksgericht in Bad Aussee, und geht zu ihm runter und sagt, schönen Gruß vom Brandauer Hans, und trage ihm das vor. Ja. Und ich habe ihm das vorgetragen und da hat er zu mir gesagt, glauben Sie an Gott? Da sage ich, ja. Können Sie Ihre Familie dann ernähren? Da habe ich auch, natürlich nicht, habe ich auch gesagt, und die Stempel waren da und ich war Österreicher sowieso, ja, und dann konnten wir heiraten. Vorher hat noch der Pfarrer Lukisch gesagt, der 15 Jahre am Amazonas Missionar war und er Winchester-Büchsen hatte und Speere, also ein hochinteressanter Mann, sehr exotisch, hat gesagt, du, in Österreich, da gibt die kirchliche Trauung genauso, das war damals so. Also zu mir können Sie jederzeit kommen. Also auch da hatte ich Glück, hatten wir Glück, ja. Es ist alles so märchenhaft, nicht? Und wenn man heute als 71-jähriger Mann darüber spricht, noch dazu mit Mikrofon und mit hier mit der ganzen Technik, da denke ich mir, ja, du kannst doch hier nicht sprechen, als wärst du irgendwo auf der Schierstadt oder im Café Fischer und erzähl doch nicht die alten Geschichten da. Also, wo willst du denn noch hinkommen? Erzähl irgendwas von Lier oder... Nein, es ist natürlich das mein Leben. Und das andere ist die Projektion von dem... Kino in Kaorle und von der Heimatbühne, ja, wo das rotseidene Hösel gespielt wurde und wo der Geiger und der Hansi so fantastische Schauspieler waren. Ja. Und so begann das. Und natürlich, wenn ich darüber rede, über mein Leben, kommt das her. Und auch in anderen Gesprächen und Interviews fällt mir eher das ein, als dass ich den Beruf erkläre. Weil das tue ich ja...
Das tun Sie ja auf der Bühne.
Ja, genau. Und den kann man eigentlich nicht erklären. Also man kann die Fertigkeiten, das habe ich auch gemacht, über 20 Jahre im Reinhardt-Seminar, mit großem Vergnügen. Erstens mal bin ich selber mit den Problemen der Jugendlichen und nicht nur ihre Theaterprobleme, sondern ihre alle 4 Wochen verliebt in den anderen und Eifersucht und ich bringe mich um und all diese Dinge. Das war einfach herrlich und ich bin mit den Kindern jung geblieben, also hoffe ich. Und die haben mich auch auf Trab gehalten. Und dort war ich, glaube ich, deshalb für mich selber wichtig und hoffentlich auch für die anderen. Und dass wir einige bestätigt haben und alle Gott sei Dank was geworden sind, das ist, es gibt Möglichkeiten, hunderte von Büchern zu lesen, über Schauspielkunst, im Film, im Theater, vor allen Dingen im Theater, erklärt von großartigen Meistern. Und es hat großen Sinn, das alles zu wissen und zu lesen. Aber den Weg, das muss ihr eigener sein. Und sich von niemandem irgendwie, wenn sie es denn wirklich empfinden, etwas, dreinreden kann man schon, nicht dreinreden, beraten, aber richtig dreinreden, sodass sie das, den Weg nicht machen, ja, oder die Idee nicht so verfolgen, wie sie sie verfolgen müssen, das wäre schade. Also das heißt, ich habe das gesagt, lest all die Bücher, aber ich hier kann nur mein eigenes Beispiel sein.
Warum haben Sie denn damals Ihre Schauspielausbildung abgebrochen?
Ja, weil ich ein Engagement bekam. Da war ein Vorsprechen und jemand sprach, ich hatte den dritten, das war der Rüdiger Bahr, der später als Seewolf bekannt wurde im Fernsehen und heute Regisseur ist. Und ich habe ihm Stichworte gegeben. Ja. Und der Intendant aus Tübingen, Dr. Herterich, hat da gesagt, ja, das ist gut, war ein Bayer, den nehmen wir. Und der Rüdiger war sehr groß und ging auf den zu. Der war also im letzten Semester, mit Abschluss. Und er sagte, nein, den Kleinen da, ja, den Kleinen. Und das war ich. Und da sagt der Leiter der Schule dort, nee, aber der ist ja nicht fertig, der ist im zweiten Semester. Also das macht nichts. Und ich habe dann mit ihm gesprochen und war froh. Und am 8. Juni 1963 bekam ich einen Vertrag ans Landestheater Württemberg-Hohenzollern und am 8. Juni 1963 ist der Christian, unser Sohn, geboren und ich war
auf der Bühne.
Ja, und natürlich liest man dann in den Zeitungen, ja, er hat abgebrochen und eigentlich hat er 25 Mal irgendwo die Schauspielabbrüche, also die Geschichten gemacht und wurde nie genommen oder so, damit das so, das sind aber so Verwechslungen mit anderen Leuten.
Dieses Debüt auf der Bühne, können Sie sich noch erinnern? Oder ist das verschwommen mit 1000 anderen Premieren, die Sie auch gespielt haben?
Nee, ich kann mich ganz genau erinnern. Meine Rolle war der Claudio in Maß für Maß. Und das heißt, nein, die erste Rolle, die ich hätte spielen sollen, war der Lustknabe Lucius in Julius Caesar. Und er hatte ein paar Sätze, wie sich das für einen Anfänger gehört. Und der Intendant Dr. Hertrich, der, wie sich herausgestellt hat, auch für mich schon erkennbar, naja, das soll ein Regisseur sein. Er war also nicht so des Regieführens mächtig, obwohl er sicherlich ein fantastischer Mann war für eine Truppe, für die Leute, ja, ein wirklicher, der hatte keinen Dünkel und kein Diktatorentum und nichts. Und da ich jeden Tag auf der Probe saß, auch an Tagen, wo ich nicht dran kam, und der Lucius hat wirklich nur 2 Szenen, ja, und dann wenige Sätze, und eines Tages wurde das abgebrochen, aus unerfindlichen Gründen, und es kam ein neues Stück, und zwar Maß für Maß. Und da hat mich der Herr Dreich kommen lassen und hat gesagt, wissen Sie was, weil es jeden Tag da gesessen sind, sage ich, ich vertraue, vielleicht, wenn es nicht geht, dann werde ich Sie wieder umbesetzen, aber Sie spielen jetzt den Claudio in Maß für Maß mit seiner Todesfurchtszene und so. Und so war das, und das war meine erste Aufgabe, große Aufgabe, und also mein Debüt im Theater. Und ich kann, und das sage ich immer wieder, ich kann eine einzige Kritik richtig auswendig. Und vor ein paar Jahren, als mein Freund Walter Schmiedinger Geburtstag hatte und dort an diesem Theater gespielt hat und seinen 70. Geburtstag dort feierte, hat er gesagt, willst du mit mir nicht einen Abend machen dort? Das sage ich noch gern, wenn es dir Spaß macht, dann können wir zusammen den Geburtstag feiern. Ja, das ist. Und wir haben dort einen Leseabend gemeinsam gemacht. Und wie ich hinkam, war eine kleine Pressekonferenz in dem Tübingen vorbereitet. Und ich sehe, da ist der Herr Christoph Müller. Das war der Mann, der im Jahre 63 meine erste Kritik geschrieben hat. Unter dem Abkürzung TG, warum weiß ich. Aber ich habe das alles.
So wie sie das sagen, kann es keine gute Kritik gewesen sein.
Und ich schaue den an, und er schaut auch mich an und so. Und dann sage ich, bemerkenswert ist die schöne Dringlichkeit, mit der Klaus-Maria Brandauer seinem leidgeprüften Liebhaber Claudio Überzeugungskraft zu geben bemüht ist. Freilich hätte gerade er, der Hochbegabte, der sich seiner Anlagen allzu früh bewusst zu sein scheint, einer lenkenden Regiehand bedurft. Ja. Ja, und das hat er sich genauso erinnert und ich auch. Und diese Sache, ja, stimmt irgendwie für mein Leben. Warum? Weil es halt so ist irgendwie. Woher weiß der, wie es in mir ausschaut, wieso kann er sich so aufschwingen, der selber im ähnlichen Alter war, zu sagen, der ist jetzt begabt, oder woher weiß er, dass ich mir das, dass ich eingebildet bin oder so irgendetwas. Ja. Also, dass ich mir.
Aber wie ist das jetzt mit der Regiehand, die Sie brauchen? Ist das geblieben?
Also ich mag Autoritäten, die welche sind. Also das sind Leute, die sich auskennen, die mehr wissen in dem jeweiligen Fall, Sujet, als ich. Und die, von denen ich, wenn sie so viel wissen wie ich, ist es auch noch gut. Ja? Aber wenn sie weniger wissen, dann brauche ich sie eigentlich gar nicht. Auch nicht zum Ordnen. Und das ist natürlich meine Achillesferse. Es fällt mir schwer, mich mit Leuten zusammenzutun, die mir eigentlich nicht helfen. Und das ist, meine ich, wertfrei. Also das liegt alles, ich nehme es total auf mich. Und
das ist aber natürlich im Lauf des Lebens und der Lebenserfahrung und der Berufserfahrung nicht gerade einfacher, so jemanden zu finden. Oder?
Naja,
also wenn man
gut ist, wenn Sie einen finden. Ne? Mhm. Ja, also das, so ist es ja meistens am Theater. Dass,
aber könnten, dass Leute, Sie sich, könnten Sie sich vorstellen, also mit wem würden Sie sich noch auf die Bühne stellen, der Ihnen erklärt, wie man Hamlet spielen soll?
Na, im Hamlet bin ich drüber und eine andere Rolle möchte ich da jetzt da momentan nicht drin spielen. Ja. Und Das ist, der Hamlet zum Beispiel ist ein gutes Beispiel. Ich habe im Jahr 1971 den Vertrag mit dem Burgtheater unterschrieben und wusste, wie es an dem Theater zugehen kann, habe mir einen Brief dazu 6 Rollen gewünscht, ausbedingt, dass ich die in der Zeit spielen kann. Das war Franz oder Karl Moor und der Oswald in Gespenstern, das ist nicht so übrig, aber da habe ich auch geschrieben. Und Hamlet natürlich, Don Carlos, also Bacchus, also und einige davon habe ich gespielt. Der Hamlet kam lang nicht. Erstens nehme ich an, weil sehr viele andere, die durchaus auch das Zeug gehabt hätten, am Burgtheater den Hamlet zu spielen, nur ich hatte das im Vertrag. Und als der neue Direktor, das war der Klingenberg, der Direktor, und als der neue Direktor, Achim Benning, der hat das irgendwie übernommen, aber es kam auch nicht. Das hat sehr lang gedauert. Normalerweise hätte ich denn schon mit Mitte 20 gespielt, also irgendwann nach dem Kampf. Und dann war ich also Richtung 40. Und dann auf einmal, jetzt machen wir Hamlet. Ja. Und dann ging es wieder darum, wer inszeniert das? Und da waren viele Vorschläge. Und ich habe auch Leute mit dem besprochen, wirklich, ich will jetzt die Namen alle nicht nennen, wirklich, sonst kommt mir die Schamesröte. Also Menschen, wo ich gesagt habe, nein, möchte ich doch nicht, ich habe mit dem gesprochen. Also es ist ja ganz unüblich. Ja. Und dann bekam ich einen Brief mit einem Gösser Bierklinik Rechnung von der Frau, von der Kantinöhrin, oder Kantinöse, sagt man, im kleinen Theater im Konzerthaus. Und da stand drauf, wenn ich je Hamlet spielen werde, musst du mein Regisseur sein. Erinnerst du dich, schreibt er dann drunter, Hans Hollmann. Der war der Regisseur von meinem Debüt in Wien, im kleinen Konzerthaus der Josefstadt, Armer Richard hieß das. Und dann habe ich ihn angerufen und so kam das zustande. Manchmal gibt es Verbindungen und das war so eine fantastische Arbeit, aber irgendwie, weil wir uns so auseinander gelebt haben und nicht mehr viel voneinander wussten, und so wurde das mein Hamlet am Wiener Burgtheater.
Wonach entscheiden Sie jetzt eigentlich, was Sie annehmen für Rollen? Also ob das jetzt Film, Fernsehen oder Theater ist? Also wie geizig sind Sie mit Ihrer Zeit?
Naja, ich kann es nicht genau sagen. Meistens habe ich Vorstellungen von Sachen, die ich gerne spielen würde und sage sie ganz selten. Ja? Weil ich jedenfalls am Burgtheater. Also am Burgtheater wird kaum ein Direktor sagen können, außer diese 6 Rollen, und das reicht ja mal für einige Zeit. Und da habe ich ja einige davon gespielt, nicht alle. Ja. Aber wenn ich ein Gastspiel an einem anderen Theater mache, dann mache ich natürlich von vornherein aus, das und das, wer spielt, wer ist Regie und manchmal auch noch, wer sind die Partner, und dann mache ich das.
Also was interessiert Sie da? Sie haben mal gesagt, also was Sie vor allem interessiert, sind Konstellationen.
Na, ein Stück. Also ich, wenn ich das sagen darf, der erpicht darauf ist, dass er ein versucht, Menschen darzustellen. Ja? Ich bin kein Rollenspieler, ja? Sondern ich bin ein Stückespieler. Es hat ja keinen Sinn, eine Rolle zu spielen, wenn das Stück mir, wenn ich glaube, dass ich da drin, dass das nicht richtig passt. Also, sondern es muss schon eine Sache sein, wo man denkt, ich überschätze auch das Theater. Ich überschätze das Theater wahnsinnig. Ich glaube, dass das eine unbeschreiblich tolle Möglichkeit ist, an Menschen heranzukommen, und bin nicht in der Lage, obwohl ich es weiß, mach doch aus dem kleinen Scheißdreck nicht so ein Geheimnis, hat der Karl Skraub, ein berühmter Theatermann, am Volkstheater gesagt. Ja? Und dazu muss man es ja auch nehmen. Ja, bitte, wenn es das Theater nicht gibt, das ist doch lächerlich, hör doch auf, dann ist doch kein Streik, wenn der Bäcker um die Ecke sagt, wir machen keine Semmeln mehr, oder wir hören überhaupt auf, oder wir müssen zusperren, dann ist eine Revolte. Aber doch, wenn das Theater geschlossen wird, gibt es ein paar Träumer wunderbare Menschen, die halt mit dem so verwachsen sind, aber es geschieht nichts. In dieser Überflüssigkeit, ja, dass wir eben der Schnittlauch auf den Suppen sind, ja, liegt der Reiz der Sache. Aber ich, in dem Moment, wo ich weiß, da bin ich 4, 5 Stunden am Abend und das bin ich, habe ich das Gefühl, das muss dann eben etwas sein, wo ich mich hundertprozentig mit identifizieren kann. Und das hat den Nachteil, dass man plötzlich vergisst, ja, hör mal, wenn du nicht in Stimmung bist, dann musst du ja trotzdem auftreten. Also was bleibt dann noch? Ja, dann bleibt, dass ich, ja, was habe ich gelernt? Naja, du bist dann nach einem Jahr wieder gegangen. Wie steht's mit der Sprechtechnik? Wie spät? Also all das, was man an technischem Rüstzeug braucht, ja, muss dann genügen, dass sie einen Abend hinkriegen. Und ich weiß, dass auch ich das machen muss und auch kann, aber lieber ist es mir, ach, wie soll ich denn das sagen? Ich möchte es sein, aber ich weiß natürlich, dass ich es nicht bin und ich bin noch nie Hamlet oder Wallenstein gewesen, natürlich nicht, aber trotzdem behaupte ich und muss darauf bestehen, das bin immer ich. Wer soll ich denn sonst sein? Und ich behaupte auch, dass dort, wo ich so bei mir sein kann und noch etwas dazukommt, von dem ich selber gar nicht weiß, dass mir das widerfahren kann, ja, dort kommen diese spontanen Momente, bei allem, dass es ein Beruf ist, die, ich glaube, mich ausmachen. Und natürlich jeden anderen, der so arbeitet, auch. Das heißt, sie haben Schwankungen. Also sie müssen natürlich jeden Abend so sein, dass die Leute damit was anfangen können. Und das andere ist vielleicht ein Privatvergnügen. Und manche, also dem jage ich nach, und manche sind dermaßen gesegnet, ganz wenige, sind dermaßen gesegnet, dass egal, was sie spielen, und egal in welchem Moment sie auf die Bühne schauen, die einfach so gelagert sind, dass sie ein originäres Talent sind, das eigentlich keinen Fehler machen kann. Das heißt nicht, dass im Sinne des Autors diese Darstellung immer gerecht wird, aber auf jeden Fall im Sinne von Menschen, die lebendig anwesend sind.
Es passiert einfach was.
Und wir sind auch lebendig anwesend. Und aus diesem Grund ist es der größte Blödsinn, das Theater mit dem Film vergleichen zu wollen. Eventuell eine Seitenstrang in der Familie. Es ist völlig etwas ganz anderes. Das kann man überhaupt nicht miteinander vergleichen. Die Voraussetzungen, die man haben muss, sind völlig andere. Und ich habe halt immer versucht, als ich noch nicht wusste, was Film ist und auch nicht wusste, was Theater wirklich ist, sondern nur Vorstellungen hatte, das, soweit es geht, zusammenzubringen. Dass ich bleiben kann und ich trotzdem dem Beruf Genüge tue.
Haben Sie das immer noch, dass Sie diesen Sessel hinter der Bühne haben und nicht während des Stücks, wenn Sie gerade nicht auf der Bühne zu tun haben, in die Garderobe gehen?
Das habe ich eine lange Zeit gehabt und habe es dieses Mal beim Lear nicht haben können, weil die Bühne eigentlich vollkommen ein Bühnenbild ist. Ja, das ist ja nur eine freie Fläche. Und da gab es dies nicht. Jetzt bin ich natürlich in der Garderobe geblieben und außerdem bin ich ja die meiste Zeit draußen. Aber das habe ich immer gehabt, ja.
Um die Konzentration zu halten, oder?
Nein, mich hat interessiert, was geschieht auf der Bühne. Und können auch sagen, die Konzentration zu halten, natürlich. Aber mich hat interessiert, wie ist die Geschichte und wie ist der Zugang und wie, also mich interessiert der Theaterabend insofern, als ich bemerke oder bemerken kann, wie war es letztes Mal und wie ist es heute und wie die Schwankungen sind. Und natürlich ist kein Abend wie der andere, sondern es müsste ja eigentlich so sein, dass das, was man von sich gibt, wie man spricht, Gedanken sind und Gesprochenes ist, was sie von sich selber noch nie gehört haben. Aber das ist auch so eine merkwürdige Forderung. Es muss ja so sein, als hätte ich es noch nie gesagt. Ja.
Man hat bei Ihnen, oder ist mein persönliches Gefühl, dass Sie immer schon so, sich so freigespielt haben und nie in diesem, wie soll ich sagen, so österreichischen Sumpf, wo man sich so bemühen muss um seine Stellung, dass Sie da nie drinnen waren. Also dass Sie, weil Sie mal gesagt haben, also eine internationale Karriere hilft, einfach die Freiheit zu haben, sich auf genau das nicht einlassen zu müssen. Und mein Gefühl war, dass das bei Ihnen immer schon so war. Also von einer Haltung her zu sagen, ich mache, was ich will und lass mich gar nicht drauf ein, wer da was, also wo man sich positionieren muss, damit man das spielen kann, das kriegt, was man möchte.
Ja, ich habe einen sehr starken Drang zur Unabhängigkeit, das stimmt. Und das ist sehr die Frage. Ich habe natürlich auch Erfahrungen gemacht.
Ich glaube, das muss ich Ihnen jetzt wegnehmen.
Ich habe natürlich auch Erfahrungen gemacht, dass man, wenn man sich auf jemand einlässt und auch Dinge macht, die man nicht machen möchte, dass man da auch gut fahren kann. Wenn derjenige, der das vorschlägt, eine Granate ist in seinem Fach, dann habe ich nie was dagegen, Ideen und Vorschläge anderer auch auszuführen. Aber grundsätzlich möchte ich schon mein eigenes Leben leben, soweit es geht. Wenn ich andere damit nicht verstöre oder störe, im wirklichen Leben und auf der Bühne auch.
Das Theater zu übernehmen, war das jemals so ein Wunsch von Ihnen, das Burgtheater?
Ja, ich habe ja als junger Bursche immer gesagt, ich möchte nicht Theaterdirektor werden, sondern Räuberhauptmann. Und wenn Räuberhauptmann, dann am Burgtheater. Ja, das ist natürlich keine Ansage, aber das würde ich auch heute noch sagen. Ja. Das ist kein Honigschlecken, ein Theaterdirektor zu sein. Und wenn Sie das Gefühl haben, dass Sie große Glücksmomente haben am Theater, in dem Sie spielen, dann werden Sie das nicht unbedingt anstreben. Aber es gibt sicherlich Zeiten, wo ich gesagt habe, ich mache das, ja, oder ich würde das machen. Ja. Aber es gibt niemand, der sagen kann, ich hätte ihn, kein Politiker und niemand, ich hätte mich beworben oder ich hätte ihm das gesteckt, ja, sondern das sind so meine gelegentlichen Flapsigkeiten, die ich sage. Und aber es kann durchaus sein.
Man hätte auf die Idee kommen können, auch andererseits auf Sie zuzukommen.
Das ist ja nicht ausgeschlossen, dass das war.
So lassen wir das jetzt stehen.
Ja.
Ich finde gut, dass Sie es nicht gemacht haben. Ich glaube irgendwie, Sie haben mehr Spaß ohne diesen Job.
Also, mich begeistert, gerade in letzter Zeit, war ich sehr oft im Theater, weil das so im Gerede war und man über die Schauspieler gesprochen hat und wie unsicher sie sich alle fühlen. Und ich war sehr oft im Burgtheater. Was habe ich gesehen? Fantastische Schauspieler, die einen Abend unabhängig, wie ich Regie fand, oder das ganze Layout, ja, die einfach den Sinn, dass es Theater gibt, gerechtfertigt haben. Und da war keiner wie ein gackerndes Huhn auf dem Hühnerhof und hat da herumgestottert, weil gerade irgendwie mal wieder eine Burgtheaterkrise war. Hinreißend. Und der Sinn wurde erfüllt. Ja. Ich bin ein großer Verehrer von Leuten, die was können, am Theater sowieso. Und wenn es nicht Theater ist, sondern was anderes, dann möchte ich gern den kennenlernen, der was weiß, mehr als ich, und sag's mir auch. Aber, und insofern glaube ich, dass ich das irgendwie mit Schauspielern ganz gut kann. Siehe meine Schüler.
Das stimmt. Haben Sie eigentlich je einem von denen gesagt, schmeiß die Ausbildung und wenn du arbeiten kannst, dann mach das so, wie es bei Ihnen war?
Ich darf es gar nicht laut sagen und soll kein Mensch zuhören. Ich habe gesagt, sobald du die Chance hast, ein Engagement zu kriegen. Sag's mir. Und oft habe ich gesagt, sofort, hau ab. Es ist gut, auf einer Schule zu sein. Und das Reinhardt-Seminar ist sicherlich eine Schule, die ausgestattet ist von allem her, finanziell und auch von den Leuten, die dort sind, wo man sagen kann, das ist sicherlich eine der besten Schulen der Welt und der besten Möglichkeiten, den Beruf zu erlernen. Aber wenn man ans Theater gehen kann und wenn man schon einigermaßen irgendwie an dem Betreffenden spürt, da geht was, ja, um das so auszudrücken, dann muss er ans Theater. Es ist doch sehr merkwürdig, dass Leute mit 18 Jahren also weniger theatertauglich sind als dann ein Jahr später, wenn sie fertig sind oder mit 19. Ja? Wenn die Chance da ist, es ist von Fall zu Fall verschieden, ja? dann muss man zum Theater. Und das habe ich sehr oft gesagt und gelegentlich ist es ja auch so passiert.
Es ist ja nicht oft so, dass man im Leben zweimal so in die Vollen gehen kann. Also Sie haben jetzt wieder geheiratet, Sie haben jetzt ein zweites Kind. Also Sie haben viel Fülle in Ihrem Leben. Trotzdem auch viel? Viel Fülle. Also Sie haben einfach viel Glück auch.
Ja.
Also dass das irgendwie alles...
Ich bin mir dessen bewusst.
Das ist schon schön.
Ja, ich bin mir dessen bewusst und das ist ja das... was sich fortgesetzt hat von meiner Kindheit und Jugend, dass mir einfach viele Menschen gutgesinnt waren und mich, um es nochmal zu strapazieren, liebend überschätzt haben. Und das weiß ich und bin dankbar dafür. Und zwar natürlich auch Zufall, Schicksal, Vorsehung, aber vor allen Dingen den Menschen, die sich mit mir eingelassen haben. Und nichts war geplant übrigens. Weder die erste Ehe, noch das erste Kind, noch das zweite. Es ist einfach so gekommen.
Sich aber darauf einlassen, ist ja auch eine große Qualität.
Da muss man die Chance haben. Ja? Und es ist ja nicht so, dass man einen Menschen verliert und dann ein oder zwei Jahre später hat man einen anderen, was überhaupt kann auch sein, sondern wenn es dann sehr, sehr lange dauert und auf einmal passiert einem das nochmal, wo man glaubt, das kann eigentlich gar nicht sein, dann glaubt man es zunächst nicht und probiert es und also ist eigentlich nicht zu besprechen. Ja, es ist nicht zu besprechen. Aber ja, ich könnte viel dazu sagen, aber ich möchte nicht. Wissen Sie warum? Weil wenn Sie 20 oder 19 Jahre alt sind und gründen sozusagen eine Familie, dann denken Sie keine Sekunde, dass das aus sein kann. Obwohl, man kann von der Leiter fallen, es kann alles passieren. Und heute, ja, ist es auch nicht viel anders, nur das ist anders.
Was?
Die Möglichkeit, wie lang lebt man zusammen. Und das kommt manchmal nicht so. Aber ja.
Das sucht man sich auch nicht aus. Es ist, wie es ist. Fahren Sie heute wieder zurück aufs Land?
Nein, ich habe heute um 6 habe ich eine Besprechung über ein Buch, dass ich schreiben soll. Und das ist schon seit einem Jahr so,
Sie schreiben wieder.
Ja, ich schreibe wieder. Sie haben es ja gelesen, was da ist. Das ist nichts anderes als Notizen. Ich habe als Kind schon angefangen, reinzuschreiben in Matthäus 4er und Birgit getroffen und heute Abend ist Schifferklavierabend und solche Sachen, ja. Und so habe ich es halt immer. Ich habe jedes Jahr Tagebuch geführt und tue das immer noch. Und manchmal stand viel drin und das ist übrigens das Buch, das so ähnlich ist das geschrieben, was Sie da mit sich haben. Und was anderes kann ich gar nicht.
Aber das heißt, das neue Buch ist die Fortsetzung dieses Buches.
Nein, quasi. Das ist nicht die Fortsetzung dieses Buches. Wenn, dann möchte ich als nächstes, ich weiß es noch gar nicht, er weiß es auch noch nicht.
Aber es ist Ihre Geschichte, es ist nicht eine andere Geschichte.
Wenn ich was, also ich, schauen Sie, ich sage nicht, wenn jemand sagt, du schreib doch wieder mal ein Buch und manchmal erzählst du ganz gut und dann sage ich ja und treffen wir uns mal und es ist jetzt nach einem Jahr, treffen wir uns wieder und ich weiß nicht, was ich ihm jetzt sagen soll, weil ich noch keine Idee habe. Ja. Ich habe ja eine Idee und manchmal, man braucht dazu, als jemand, der es nicht kann, eine Überheblichkeitsphase für sich selber und sagt, jetzt probier es, ja. Und ich meine, wenn Sie anfangen zu schreiben, ist es ja noch nicht erschienen.
Wird es möglicherweise auch nie.
Das ist ja wie mit dem letzten Band.
Ja, ganz genau. Also ich bin ja nicht Ihrer Meinung, dass man Schriftsteller ist, nur weil man es behauptet. Da bin ich ganz konservativ aufgezogen von meinem Vater, der sagt, Schriftsteller ist man dann, wenn man ein Buch veröffentlicht. Und ja. Schauspieler ist man dann, wenn man auf der Bühne steht. Und nicht, weil man
Glauben
es behauptet.
Glauben Sie nicht, dass Raphael auch der größte lebende Maler geworden wäre, wenn er ohne Hände geboren worden wäre? Der Satz ist nicht von mir. Der Satz ist von Lessing in seinem Stück Emilia Galotti und er hat mich immer unglaublich beeindruckt. Glauben Sie nicht, dass Raphael auch der größte Maler geworden wäre, wenn er ohne Hände geboren? Das heißt, was reicht? Also ich meine, natürlich ist das fast widersinnig, nicht, weil das Bild gibt es ja nicht. Aber für ihn, mit Augen, also ich weiß nicht, warum mich das sehr interessiert. Wir könnten jetzt vielleicht lang drüber reden oder mal später, wenn es sich gesetzt hat. Bei mir hat sich der Satz noch nie gesetzt, außer dass er mich sehr, sehr beeindruckt.
Das hat auch damit zu tun, weil Sie vorhin gesagt haben, die Leute reden sehr viel und tun nicht. Und das, ich finde das drüber reden auch sehr wichtig, aber das ist eine andere Kategorie als das des Tuns. Und das Tun ist schon wahnsinnig wichtig. Es ist einfach sehr wichtig. Weil das Reden ist nicht das, was bleibt und das, was sich manifestiert, sondern das Tun.
Ja, das Reden, je nachdem, wie man in der Früh aufwacht, ja. Oder heute in der Früh habe ich mir gedacht, Mensch, da ist mir erst klar geworden, dass das, was wir hier machen im Doppelzimmer oder so, dauert eine Stunde 30 Minuten. Und da denke ich mir, um Gottes Willen.
Ja. Sie stehen normalerweise 4 Stunden auf der Bühne.
Ja, mit einem Text, der zwar mir gehören sollte, aber der tatsächlich nicht von mir geschrieben ist. Aber man kann ein bisschen so Uraufführungsgefühle bekommen, weil man ihn halt kennt und weil man versucht, das zu machen, warum man Texte liebt. Sie versucht zu verstehen und wie heißt das so schön, eben zum sein Anliegen zu machen. Ja. Reden.
Das haben Sie mit diesem Text hier gemacht, finde ich. Die haben uns sehr viel dagelassen. Vielen Dank.
Ich danke Ihnen.